herzlich willkommen zur 50. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Mein Name ist Wolfgang König und ja, 50 Folgen Endlich Montag. Das bedeutet, dass wir heute alles ein kleines bisschen anders machen. 50 Folgen, das sind nämlich über 1300 Minuten Gespräche und Gedanken und ja, ganz sicher auch der ein oder andere Kaffee zu viel. Wir haben aber inspirierende Menschen getroffen, haben eure und unsere Fragen gestellt und ja, wie ich finde, auch überraschende Antworten gehört. Diese Jubiläumsfolge ist daher eine Art Potpourri aus Zitaten und Meinungen und ja, ganz vielen Momenten. Ein ungeschminkter Blick sozusagen auf das, was uns bewegt hat. Ein bisschen Rückblick also, die besten Ausschnitte aus einem Jahr, ja, verbunden schon jetzt vorweg mit ganz viel Dankbarkeit für alle, die zuhören und mitdiskutieren. Aber nun genug der Vorrede, habt viel Spaß mit unserer Jubiläumsfolge.
Wie ist denn die Rolle und die Verantwortung der Führungskräfte, wenn man auf dieses Thema Gesundheit schaut?
Heute geht es ja vor allen Dingen darum, dass sie die Mitarbeitenden motivieren sollen, ihre Leistung zu erbringen, dass sie bestimmte Maßnahmen, die initiiert werden, zum Beispiel im Bereich der Gesundheit oder Gesundheitsförderung, dass sie Vorbild sein sollen in den Themen. Man muss dazu sagen, dass es für viele Führungskräfte auch als zusätzliche Belastung gesehen wird, wenn sie jetzt sich auch noch um die Mitarbeitenden kümmern müssen. Das vor allen Dingen daran liegt, dass sie die Zeit, die Ruhe dafür gar nicht haben, diese eigentlich wesentliche erste Aufgabe zu erfüllen, nämlich nebenbei ja noch alle möglichen anderen Aufgaben zu erfüllen haben. Also Führung ist keine gesonderte Rolle, sondern sie wird so nebenbei gemacht. HR ist sehr wohl bekannt, dass Führung eine relevante Rolle spielt in dem Kontext von Gesundheit. HR ist bekannt, dass eine Unternehmenskultur Auswirkungen hat auf Motivation, auf Bereitschaft der Belegschaft und so weiter. Aber dann gibt es ja eben andere Akteure auch noch, die wir ja auch in einer anderen Folge genannt haben. Es gibt das BGM, es gibt den Arbeitsschutz und so weiter. Und dort gibt es etwas andere Erkenntnisse. Und Erkenntnisse im Arbeitsschutz, die sind nicht unbedingt im HR bekannt. Und in der BGF, in der Gesundheitsförderung zum Beispiel, sind es wiederum ganz andere Aspekte. Was wir häufig halt sehen, ist, dass diese Maßnahmen, aber auch die Erkenntnisse komplett nebeneinander liegen.
Das sind also aus unserer Sicht erstmal verschiedene Arten von Fehlzeiten, die wir einmal so genannt haben wollen, um mal so einen Eindruck zu bekommen. Nochmal gesagt, oftmals verbindet man mit Fehlzeiten erstmal die klassischen Themen wie krankheitsbedingten Fehlzeiten, vielleicht noch Arbeitsunfälle. Dann natürlich das, was jedem Menschen zusteht, Urlaub, Weiterbildung, auch mal zu fehlen vielleicht bei einer persönlichen Situation, Familienangelegenheit und so weiter. Aber es ist schon ein Sammelsurium letztendlich, was alles unter Fehlzeiten zu fassen ist.
Aber das heißt am Ende, wenn ich ein wirklich effektives Fehlzeitenmanagement durchführen will, dann muss ich sehr differenziert reingehen in das Bund. Ich kann das nicht alles über einen Kamm scheren, sondern da habe ich ja sehr unterschiedliche Themen, die auch unterschiedlich letztes anzugehen sind, wenn ich Fehlzeiten reduzieren möchte in meinem Betrieb.
Ich glaube, es gibt ja so in der Frage, wer ist eigentlich schuld an den hohen Krankenständen, gibt es ja mindestens zwei Ansichten und eigentlich auch zwei, wahrscheinlich sogar drei Zielgruppen. Das eine ist die Unternehmen. Ja, man sagt, die Mitarbeitenden, so nimmt man an, sagen, die Unternehmen oder der Arbeitgeber ist schuld. Einfach, weil die Arbeitsbedingungen Mist sind. Der Unternehmer wiederum sagt, der Mitarbeitende ist schuld. Der Mitarbeitende ist ein fauler Hund geworden. Er steckt auch noch die anderen an mit seiner Faulheit. Sozusagen nicht nur die Grippe, die ansteckend ist. Und dann kommen wiederum andere, die sagen, wir können da eigentlich überhaupt sowieso gar nichts machen. Nämlich die Mitarbeitenden sagen das und die Unternehmen, die Gesellschaft ist schuld. Was können denn Formen von Präsentismus überhaupt sein, wenn wir jetzt vor allen Dingen im Kontext von Arbeit sprechen? Und ich glaube, eins, was uns immer ja wieder einfällt, ist, jemand ist mit Rückenschmerzen bei der Arbeit, arbeitet auch weiter. Und in dem Fall spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, ob er jetzt im Homeoffice ist oder ob er vor Ort im Betrieb arbeitet. Aber er erledigt seine Arbeiten langsamer, er erledigt seine Arbeiten vielleicht auch mit Fehlern. Und das führt natürlich am Ende zu weiteren Konsequenzen und hat einen Schaden für das Unternehmen.
In der Tat, dahinter steht natürlich der Gedanke, dass wir erheblich investieren in die Maintenance, in die Pflege, Wartung von unseren Maschinen, Wartung von Software. Und wenn man mal das in Prozent annimmt. Und wir wissen, dass in Deutschland etwa 0,1% der Personalkosten in Prävention, Mitarbeitergesundheit und Ähnliches investiert werden. Dann kann man tatsächlich sagen, Mensch, wenn der Mensch eine Maschine wäre im Unternehmen, dann würde man sich deutlich besser um ihn kümmern.
So, und jetzt müssen wir ehrlich sein, dass wir diese ja sogenannten Prämissen, auch die wir jetzt vielleicht auch gerade gelistet haben, für die Erkenntnis schlicht oft nicht vorliegen. Und dass vielleicht das auch der Grund ist, warum dann eben nicht so investiert wird. Weil inwieweit ist denn A, der Zustand wirklich bekannt, der Gesundheitszustand?
Dann untrennbar verbunden mit dem Thema Absentismus, Krankheitsquote, die ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist, haben wir uns das mit eines der spannendsten Themen angeschaut, das Thema Blackbox-Präsentismus.
Und du hast es gerade angesprochen, wenn man dagegen steuern will, dann kommt man nicht drum rum um dieses Thema. Wir haben besprochen, wie relevant die Betrachtung auf Präsentismus ist, das heißt, sich anzuschauen, warum die Menschen aus unterschiedlichen Gründen nicht leistungsbereit oder nicht leistungsfähig sind. Und dass man, wenn man dagegen steuern möchte, sich dieses Phänomens gar nicht mehr verschließen darf.
Tja, Wolfgang, sind wir eine Nation von Faulenzern geworden?
Ja, also in Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft.
In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft, richtig mehr. Das hat ein Politiker im letzten Jahr gesagt, die Mehrheit der Deutschen habe keine Lust mehr zu arbeiten.
Ja, die vor allen Dingen die jungen Menschen sind ja nur noch auf Work-Life-Balance aus. Und sehen sich im Vordergrund. Ich frage mich gerade, oder hatte mich immer schon gefragt, wieso das jetzt auf einmal wieder kommt. Weil im Prinzip ist das doch ein Thema, was jede Generation von der danach folgenden auch immer behauptet hat, oder?
Das geht schon seit den alten Griechen so, das ist richtig. Aber möglicherweise ist jetzt die aktuelle anhaltende Wirtschaftskrise natürlich ein Thema, wo man sagt, jetzt woran liegt es? Und sucht die Schuldigen, sucht die Gründe. Ja, starten wir doch mal mit einer ganz erfrischenden Meldung einer Position einer IHK-Präsidentin, die einen Mentalitätswechsel bei Unternehmern fordert und sagt zu Recht, wir kommen nicht weiter, wenn wir auf Pessimismus verharren. Es ist an uns, aus diesem Liegestuhl herauszukommen. Wir dürfen nicht warten, bis uns die Entwicklungen überholen. Ja. Und weiterhin sagt sie auch, nur mit Hilferufen an die Politik werden wir die Krise nicht bewerkstelligen. Wir müssen aktiv werden, neue Wege gehen und auch mal unbequem sein und nicht nur an die Möglichkeiten von morgen denken, sondern diese aktiv gestalten.
Ich also erinnere mich, ich glaube in 20, 25 Jahren Tätigkeit, weiß nicht, x Befragung, ich glaube, ich habe keine Befragung erlebt, wo das Thema Wertschätzung wirklich Top-Werte erlebt hat. Also ich glaube, das ist das eines der schwierigsten Items, aber möglicherweise auch eines der wichtigsten Items letzten Endes, ja.
Das bleibt, das ist einfach der Faktor. Und wenn wir gleich auch noch über vielleicht kurzfristige oder langfristige Anreize sprechen, dann sehen wir, dass natürlich die Veränderung auch einer Unternehmenskultur nicht unbedingt von heute auf morgen gelingt. Manche wünschen sich das auch gar nicht, haben vielleicht sogar Sorgen davor. Aber am Ende ist es das, was wirklich am meisten Impact hat, ja, am meisten Einfluss hat,
ja.
Und eben dann nachhaltig auch wirkt.
Die Kommunikation ist das A und O, glaube ich, in diesem ganzen Projekt. Wir haben versucht, von Anfang an darauf zu achten, alle Mitarbeitenden mitzunehmen, dass die Mitarbeitenden genau verstehen, warum wir dieses Projekt machen und warum es wichtig ist, dass sie sich auch einbringen, warum ihre Meinung zählt. Wir wollen wirklich wissen, wie es ihnen geht an ihrem Arbeitsplatz und warum sie gerne oder warum sie überhaupt bei der Stadtessen arbeiten und warum sie es auch gerne machen. Wir haben eine wirklich umfangreiche Kommunikationskampagne ausgearbeitet. Wir haben Plakate erstellen lassen, wir haben Postkarten, wir haben Videoaufnahmen von unserem Oberbürgermeister, von Personalrat, von unserer Geschäftsbereichsvorständin. Wir haben Informationen regelmäßig aufbereitet in Form von E-Mails, von regelmäßigen Posts, eine Intranet-Seite. Also wir haben da wirklich das gesamte Repertoire im Angebot.
Ja, und bei aller Unterschiedlichkeit, unterschiedlichen Entwicklungen vielleicht auch, gibt es doch auch viele Gemeinsamkeiten, die ich so in den letzten Jahren festgestellt habe. Ne? Also wir teilen schon gemeinsame Überzeugungen, wir haben gemeinsame Wertevorstellungen, die sind auch eine ganz wichtige Grundlage. Wir haben, glaube ich, ein sehr hohes Vertrauen zueinander entwickelt in der kurzen Zeit. Ich meine, sind es auch schon mittlerweile 4 Jahre wieder. Ja. Das ist.
Und wir haben beide 4 Kinder.
und wir haben noch die 4 Kinder.
Weitere Ursachen werden gesehen auch in dem Thema rund um das Thema Work-Life-Balance, Privatleben, was die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben betrifft, die zunehmend verschwimmt. Und dabei letztens natürlich auch quasi, der Erholungs- oder Regenerationsfaktor oft zu kurz kommt, also eine ungesunde Work-Life-Balance maßgeblich zu psychischen Belastungen beiträgt. Und zuletzt muss man natürlich auch generell schauen, es ist ja nicht alles nur im Arbeitskontext zu betrachten, wie ist es mit individuellen Dispositionen, weiteren Faktoren. Ich meine, dieser Effekt ist ja nicht nur bei den AU-Tagen zu beobachten. Man sieht das zum Beispiel bei Studierenden, bei Studenten steigt es an, selbst im Kinder- und Jugendlichenalter, dieses Thema der psychischen Belastungen bis hin schon Burnout-Fälle im jugendlichen Alter, die steigen. Also sicherlich auch ein Thema, was über den Arbeitskontext hinausgeht. Ja, wie wichtig ist denn bei diesem Thema aus deiner Sicht dann auch gerade für das Top-Management, Geschäftsführer etc., dass eine Messbarkeit da ist, dass die Dinge sozusagen nicht nur aus dem Bauch heraus gestaltet werden, sondern dass mit Instrumenten wie zum Beispiel Business Health Index, wo wir ja auch Partner sind oder andere, dass man eben diesen ganzen Prozess sehr stark auch in einen Managementprozess einbindet?
Ja, also erstmal muss aus meiner Sicht, sollte jede Geschäftsführung erstmal einen Überblick darüber bekommen. Und das geht nur durch Messungen. Wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen in Sachen Gesundheit und damit in Sachen Performance? Ne? Also das ist so das Erste. Das Zweite ist, dass Geschäftsführer auch wissen müssen, wo habe ich eigentlich in meinem Unternehmen Baustellen und wie groß sind die jeweiligen Baustellen, um daraus dann auch, also auch monetär, also auch wirtschaftlich, ne? Das heißt, was kosten die mich eigentlich auch jeden Monat und damit auch jedes Jahr?
Wir können ja mal so ein bisschen vor unserem geistigen Auge unterschiedliche Führungspersönlichkeiten oder Führungstypen Revue passieren lassen. Dann merkt man schon, wie vielfältig und wie verschiedene Arten es gibt zu führen. Und weil wir gerade über Kümmerer besprochen haben, da als erstes fällt mir dazu jemand ein, der mich sehr eng lange zusammengearbeitet hat, der Kümmerer. Hätte ich ja immer gesagt, Mensch, das ist ein Kümmerer. Jemand, immer ein offenes Ohr, hilft bei Problemen, springt ein, wenn Mitarbeiter weiterkommen. Also sehr angenehm, gut, immer gute Stimmung, sorgt auch für Empathie und so. Und dann wird er eigentlich denken, na, ist doch der Idealtypus von einer Führungspersönlichkeit. Aber dann auf der anderen Seite zu wenig Grenzen gesetzt werden, vor allem wenn Aufgaben selbst übernommen werden, statt sie zu delegieren.
Da gibt es ja schon so die ersten Hinweise daraus, die von den Personen, die jetzt auch gerade die Entwicklung der KI sehr eng beobachten und Andeutungen dahingehend, dass die KI sozusagen, zumindest die LLM, Language Models, dass sie schon eine emotionale Intelligenz mitbringen, mehr fast noch manchmal als Führungskräfte. Mhm. Weil sie einfach mehr darauf eingehen, weil sie mehr zuhören, weil sie, ich sag mal, aktives.
Eigentlich erschreckend, oder?
Ja. Eigentlich erschreckend. Letztendlich ist es natürlich so, daran muss man arbeiten. Das ist der große menschliche Faktor. Aber natürlich ist es so, dass neben dieser emotionalen Intelligenz noch andere Punkte wichtig sind. Also es geht darum, dass Mitarbeitende viel mehr Mitbestimmung auch als früher fordern. Ja.
Das hat, wo eben rauskam, dass die soziale Dynamik in Teams einen wesentlichen Beitrag leistet für die Motivation der Beschäftigten. Mhm. Und das kam damals auch schon raus, dass die Führungskraft da eine entscheidende Rolle spielt, entweder bremsend oder unterstützend. Also es war schon so, das kam dann dazu, und das Phänomen Gruppe und die Gruppendynamik und die informellen Prozesse, auch die so eine, die spielt eine entscheidende Mutter. Wir sind soziale Wesen.
Ja.
Das ist jetzt heute, pfeifen das die Spatzen vom Dach, dank der neuen Erkenntnisse, die wir vielleicht noch kommen können, der Neurobiologen. Aber damals war das eben, war die Psychologie sehr stark und die Ökonomie, da gab es den Homo economicus nach dem Motto, der Mensch ist ein isoliertes Wesen, das nach maximaler Nutzenmaximierung strebt. Das war das Menschenbild, mit dem wir damals konfrontiert wurden hier. Wir können BGM nur erfolgreich weiter praktizieren, wenn wir bei jedem Auftritt den Unternehmen etwas zurückgeben und sagen, wenn ihr uns den Zugang gibt und wenn ihr uns dafür bezahlt, dann können wir aber auch euch einen Gegenwert liefern. Und dieses Versprechen, dass wir tatsächlich einen Beitrag leisten können, die Kooperation zu verbessern, darauf soll es ja hinauslaufen, dann werden wir auch auf Dauer überleben. Wenn wir das nicht schaffen, dann fliegen wir bei der nächsten großen Krise raus.
Also das BGM sozusagen, die auch die betriebswirtschaftliche Komponente nachweist.
Ja, auf jeden Fall. Und dazu brauchen wir Zahlen. Deswegen ist unser erste Leitmaxime ist datengeschütztes Arbeiten.
Ja, die physische Gesundheit, die, um die kümmert man sich gut, die wird ja recht aufrechterhalten. Aber bei der psychischen Gesundheit ist es schon so lala. Und soziale Gesundheit ist oft gar nicht im Scope, in der Wahrnehmung. Also ist, wenn wir, sag mal, die der Fachbegriff ist ja im Personalbereich für dieses Thema BGM, aber eigentlich wird das vermutlich viel zu klein gedacht.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist im Prinzip zu kurz gedacht, zu eng gefasst auch. Du sprichst die Themen an, es geht dann oftmals auch nur um Reparatur. Also wir reden eigentlich ständig ja über Krankheit und nicht über Gesundheit. Und wenn wir über Gesundheit reden, reden wir eigentlich immer nur sehr eng gefasst um das Verhindern von bestimmten Krankheitsfaktoren. Es geht um körperliche Gesundheit, dann geht es immer wieder um Fitness und um Ernährung.
Es wird ja in der Regel sowieso Geld ausgegeben für Maßnahmen, nur die verpuffen. Jeder macht irgendetwas und da bin ich auch bei unserem gemeinsamen Thema, wo wir ja sehr, sehr schnell Konsens gefunden haben. Es gibt nichts, was dieses betriebliche Gesundheitsmanagements als Ganzes nachhaltig betrachtet. Es gibt die Säulen, es gibt wie Silos, die wenig nachhaltig sind, wenig effektiv sind. Es gibt ja durchaus auch eine Müdigkeit in betrieblicher Gesundheitsförderung, aber die tritt natürlich da auf, wo sie nicht zielgerichtet begründet und nicht verflochten in ein Ganzes, in eine strategische Ausrichtung eingebettet ist.
Wir sehen, dass Unternehmen, die einen hohen Business Health Index haben, einen hohen Gesundheitszustand haben über mentale, körperliche und soziale Faktoren, dann sehen wir, dass diese auch erfolgreicher am Markt sind, die sich in einer guten, wirklich sehr guten, teilweise wirtschaftlichen Situation befinden, dass sie stark im Wettbewerbsvergleich sind. Und das sehen wir bei allen, die einen gesunden, wirklich hohen Gesundheitszustand haben. Andererseits sehen wir auch, dass dort, wo Unternehmen eben zu kämpfen haben, ich sag mal vielleicht hohe mentalen schlechten Gesundheitszustand haben oder auch soziale Faktoren nicht so gut sind, dass diese auch mit Verlusten kämpfen, dass diese weniger resilient sind und Schwierigkeiten am Markt haben. Diese Korrelation können wir nur bestätigen.
Strategische Gesundheit im Unternehmen gehört auf die Board- und Geschäftsführeragenda. Weil Leistungsfähigkeit mal Leistungsbereitschaft gleich Wertschöpfung ist eine Formel, mit der ich gerne arbeite. Und es ist ganz bewusst eine Multiplikation. Und wenn wir uns diese Multiplikation anschauen, dann sehen wir, wenn auf einer Seite nur die Hälfte da ist, kommt am Ende auch nur die Hälfte raus. Deswegen gehört das auf die Agenda der Geschäftsleitung, weil es ein so wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist.
Wenn man so nach dem Motto, wir haben doch jetzt hier was initiiert und 4 Wochen nach dem Projektstart fragt dann die Geschäftsführung, und hat sich schon was verändert, Frau Meier?
Ja, und wenn du dann natürlich keine Zahlen auf den Tisch legen kannst, dann kommt relativ schnell, ja okay, na dann konzentrieren wir uns doch jetzt erstmal wieder aufs Kerngeschäft.
Und das ist auch oft ein Thema, es muss auch gerade in diesen Projekten Quick Wins geben, wie wir das manchmal nennen, wenn diese fehlen und auch wenn man diese kleineren Erfolge auch nicht kommuniziert, dann verliert das Projekt direkt an Energie und gerät in den Hintergrund.
Ja, und das, was auch oft fehlt, ist ein sauberes KPI-System, ordentliche Messung. Ohne wirkliche Erfolgsmessung bleibt es dann eher im Gefühl. Und das Gefühl, das wird dann sehr schnell ersetzt.
Wenn man über Maßnahmen spricht, dann sind es eben nicht nur Angebote,
sondern Maßnahmen sind Veränderungen, die man auch strukturell herbeiführen muss. Das sind am Ende Maßnahmen. Deswegen sprechen auch viele unter Maßnahmen, sondern eher von Interventionen, damit man mal wegkommt von klassisch einfach, wir müssen da was bieten, so was ich konsumieren muss als Mitarbeitender.
Das also ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt, tiefenpsychologisch könnte man sagen, vielleicht, na, weil ich nicht, mich nicht an die harten und schwierigen Themen ranwage, über Verantwortungsübernahme, Intervention, Maßnahmen, biete ich dann gönnerhafte viele Angebote und Benefits und habe auf diese Weise doch ein sehr gutes Gefühl, dass ich da viel, viel mache und immer mehr und mehr und mehr und mehr Angebote also mache. Und eigentlich doch aber dann möglicherweise ganz entscheidende Themen im Unternehmen umschiffe.
Dann ein weiterer wichtiger Schritt und aus unserer Sicht ja sogar eigentlich ein entscheidender Schritt, ist wirklich alle Beteiligten mitzunehmen. Ob es der Betriebsrat ist, ob es Standortleitungen sind, HR natürlich sowieso, aber auch eben die Mitarbeitenden selbst, die Menschen selbst mit einem sehr transparenten Onboarding und einer sehr offenen, klaren Kommunikation.
Ja, das ist immer ganz wichtig im Vorfeld, das gut vorzubereiten. Es lässt sich aber auch in manchen Projekten sehr schnell einbinden in eine bestehende Kommunikation, wo die Strukturen sozusagen schon vorherrschen. Aber in diesem Fall war es so, dass man eine gute Vorbereitung dann eben noch brauchte, weil es noch gar keine Strukturen gab eigentlich in diese Richtung.
Ja, weil wenn man das nicht macht, wird schnell vermutet hinter jedem Baum drei Indianer. Was will man jetzt die Schwächeren heraussortieren oder erkennen oder ähnliches? Deswegen sehr offensiv und gut transparent kommunizieren, denn am Ende ist es ein Win-Win, den man da umsetzt.
Und das ist ja so, Unternehmen bewegen sich oft erst dann richtig, wenn es klare Vorgaben gibt, auch messbare Vorgaben. Die gute Absicht ist schön, aber ohne diese Form von Druck verläuft doch vieles im Sand in dem operativen Geschäft.
Ja. Und der BRCI soll zeigen, ob jetzt Führung wirklich inklusiv ist, ob auch wirklich, ich sag mal, eine gewisse psychologische Sicherheit gegeben ist. Und das sind Faktoren, die natürlich Diversität am Ende überhaupt erst nachhaltig möglich machen. Entscheidend ist vor allen Dingen das passende Gleichgewicht zwischen Motivation, Gesundheit, Struktur und am Ende dem Output. Und man muss ja auch sagen, dass, ich sag mal, insgesamt eine höhere Wirtschaftsleistung nicht dadurch entsteht, zumindest nicht ausschließlich dadurch entsteht, indem wir immer mehr Stunden arbeiten, sondern vor allen Dingen durch die mehr Wertschöpfung pro Stunde. Also die schafft man ja zum Beispiel durch Investitionen in Technologie und in Bildung oder auch eben in neue Arbeitsmodelle.
Ja, das ist ja gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das ein Wettbewerbsvorteil, unsere moderne Arbeitszeitmodelle anzubieten, Teilzeit, Jobsharing, Remote Work, im Rahmen des Möglichen natürlich. Denn damit erhöhe ich ja nicht nur die Attraktivität, sondern auch die Bindung.
Die Datenintelligenz öffnet natürlich auch ein ganz neues Feld. Stichwort People Analytics oder auch KI Workforce Management, HR Tech. Ja, was kommt da eigentlich alles auf uns zu? Ne? Und nehmen wir jetzt mal den BAI, den Business Health Index. Der zeigt ja auch sehr genau, wie gesund ein Unternehmen wirklich ist. Also physisch, mental, sozial, kulturell und was das für Leistung und Produktivität bedeutet. Lässt sich ja auch vergleichen wie der Arzt früher, ne? Der zu Zeiten früher die Patienten von außen, ich sag mal, abklopfte, um dann auf einmal mit dem Röntgenbild fundamental andere Erkenntnisse zu erlangen. Im Übrigen gibt es immer noch Unternehmen, wo kein Obstkorb irgendwo steht. Und dann kann man auch übrigens sagen, dass nicht vielleicht da die Wertschätzung jetzt komplett auf Null steht, sondern Wertschätzung ist oftmals ja auch, ich sag mal, sinnstiftende Arbeit, den Gestaltungsspielraum zu ermöglichen, ne? Und auch Anerkennung, Wertschätzung, diese klassischen Themen, das sind keine Benefits, aber sie tragen viel mehr eigentlich zur Wertschätzung, zur Wertsteigerung bei.
Und dann erleben wir das ja immer wieder, dass Personalentwickler gerade dann auch davon schwärmen und zu sagen, endlich kann ich einmal nachweisen, was eigentlich auch diese oftmals weichen Faktoren eine Wirkung erzielen. Und dann sind wir auch in Wirkung hinsichtlich Produktivität. Und das ist am Ende, das erzeugt Glaubwürdigkeit.
Ja, absolut richtig. Gerade der Begriff Wirkung ist wahrscheinlich das Entscheidende, denn es wird ja viel gemacht in den Unternehmen. Aber am Ende, was zählt, wirkt es oder wirkt es nicht? Ja, und die Glaubwürdigkeit, die du angesprochen hast, ist entscheidend für alle Stakeholder. Ob es nun externe Partner sind, Betriebsräte oder Politik, übrigens genauso spannend. Denn der BAI bietet ja eine Form von Transparenz, die über klassische Kennzahlen weit hinausgeht. Und er signalisiert nach außen klar, dieses Unternehmen meint es ernst mit Gesundheit und Leistungsfähigkeit. und es hat ein System, um daran zu arbeiten.
Agile Methoden ohne gesunde Strukturen führen schnell zu Dauerbelastung. In unserem Praxisfall war das ja auch so. Und deswegen wurde das Konzept der Healthy Sprints eingeführt.
Ja. Und was war das genaue Ziel dieses Konzepts?
Ja, ganz klar. Also der Projektalltag sollte so gestaltet werden, dass Belastungsspitzen nicht ignoriert, sondern systematisch erkannt werden sollten, akzeptiert und dann eben auch aktiv gesteuert werden. Also es ging jetzt nicht nur mehr darum, einfach nur durchzupowern, sondern eben ja mit, ich soll mal sagen, mit Rhythmus und auch vor allen Dingen Regeneration zu arbeiten.
Ja, und ganz konkret, wie sah das aus?
Ja, okay, also es wurden zum Beispiel ganz klare Arbeitsphasen eingeführt. Also ich sag mal so, schreibt der Begriff ja auch, Healthy Sprint. Sprint, intensive Arbeit, ganz klar engere Projektabsprachen, dann Reflexion und auch Regeneration.
Ich kann da 15 Millionen schwere Talente, junge Menschen zusammenbringen, heißt noch längst nicht, dass die ein Team sind und dass sie dann Deutscher Meister oder Champions League werden, Sieger werden. Also das ist ja schon mal der erste Punkt, die Teamsache. Das zweite ist, in einem Leistungssport, wenn ich ein Ziel erreichen will, am Uhlenhaus wollen wir tatsächlich eben gewinnen. Wir wollen von der Jugend an und sind auch der erfolgreichste Jugendclub in Deutschland in unserer Sportart. Wenn ich da gewinnen will, muss es klare Aufgaben geben, es muss klare Rollen geben, es muss klare Ziele geben und die müssen eben auch gelten. Um da so ein bisschen die Brücke zur Konsequenz zu schlagen, werdet ihr sofort sehen, ja, ist ja irgendwie logisch, man muss es aber auch tun. Nehmen wir mal an, ich als Trainer, ich mache ein Training und so ein Stocktraining, Balltraining, macht immer jeder gerne. Oh, super, ein Spiel und jetzt geht's los. Ich muss aber auch Athletik, ich muss echt ackern. So, jetzt habe ich 20 und 2 machen nicht mit. Es geht jetzt nicht um die 2, es geht um die 18 anderen.
Ja, und das Ergebnis war dann am Ende, die Mitarbeitenden wurden schlicht mehr eingebunden, es gab weniger Frust und dementsprechend auch eine bessere Stimmung natürlich im Team.
Und wenn wir jetzt mal ins Ausland schauen, in die internationale Seite?
Ja, genau. Da ging es richtig rund. Also in Mexiko zum Beispiel hat man die kulturellen Unterschiede auch ganz offen angesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Was bedeutet das, dort offen über Belastung zu reden, ist ja etwas anderes, als wenn wir in China das tun, in den USA oder auch in Europa. Und mit sogenannten Cultural Coaches wurden Formate entwickelt, die dann auch wirklich gepasst haben und jetzt nicht einfach das deutsche Modell dort übergestülpt wurde.
Auch im BGM in Skandinavien gibt es zum Beispiel Länder, wo du die ersten 2 Wochen keine Krankschreibung brauchst und die haben in der Summe einen niedrigeren Krankenstand als wir.
Ja, das ist allerdings interessant.
Der Arbeitnehmer geht in der Summe sehr bewusst mit dem Thema um und wir haben 5-10% Missbrauch, aber 90% sind ehrlich und nutzen sowas nicht aus. Und das ist mein Plädoyer vielleicht hier, den Mitarbeitern auch mehr Vertrauen zu geben, eine Vertrauenskultur zu etablieren.
Sondern unser Gedanke war ja immer, im Prinzip egal, was am Ende an Maßnahmen gemacht wird, dass diese aber sehr konkret auch auf einer Datenbasis fußen, wo man sagen kann, das ist auch wirklich bedarfsgerecht. Das ist jetzt wirklich ergebnisorientiert und die Wirkung sollte gemessen werden, ob da jetzt Gesundheit überhaupt sich verbessert. Und wie soll das gehen? Gesundheit zu verbessern, wenn ich gar nicht weiß, wie der Zustand überhaupt ist. Und das war der Ansatzpunkt zu sagen, naja, da entwickelt sich viel, es gibt nichts in dem Bereich, es gibt kein Thermometer, es gibt kein Metermaß, es gibt keinen Standard. Und da haben wir uns rangewagt an etwas, was natürlich ultra komplex ist, auch Stichwort Präsentismus sichtbar zu machen zum Beispiel.
Aber ich glaube, wir brauchen in Deutschland mehr Unternehmertum und ich würde jeden ermuntern, der eine halbwegs gute Idee hat, das auch durchzuführen, aber das Problem ist eben, was ist eine gute Idee, was ist ein gutes Produkt und was ist nicht marktfähig. Deshalb berate ich viele Startups ehrenamtlich und mache auch viel an der TU München in der Eliteförderung. Das heißt, Leute mit guten Ideen zu unterstützen. Problem ist, dass eben Selbstbild und Fremdbild manchmal da auseinandergeht und das muss man den Leuten dann auch ehrlich sagen, dass die Idee nichts ist, die sie haben.
Auch der Tipp, alles Wichtige bereits im Vorfeld abzuarbeiten, ist schlicht unlogisch für mich. Das geht überhaupt nicht. Es sind immer wieder neue Dinge. Also ich brauche also im Prinzip eigene Strategien. Und ja, ob ich eher in einem aktiven Urlaub entspanne oder ob ich Ruhe brauche oder ob ich lieber rumliege, esse, schlafe oder ob ich lieber surfen gehe, wandere oder sogar jeden Tag irgendwie den Ort wechseln muss, da würde ich sagen, hör mal gut in dich rein, ne? Was brauchst du eigentlich? Und am Ende probier einfach alles aus. Wichtig ist mir persönlich, dass ich im Urlaub aufgehe, ihn aufsauge und nicht mit Wehmut dann nach Hause komme und irgendwie direkt wieder weg möchte oder so. Das sind meines Erachtens keine guten Anzeichen, auch nicht. Also der Urlaub sollte nachhallen, gar keine Frage. Ich sag mal so ein Foto neben dem Bildschirm oder als Hintergrund auf dem Handy. Du hast es angesprochen, keine Workshops mit 10, 11 Führungskräften, wo dann am Ende doch niemand sich wirklich offen äußert oder seine Probleme vielleicht auch ein bisschen außen vor stehen, sondern tatsächlich individuell mit den Teamleitungen, Führungskräften, das gelingt mit wenigen Stunden, wenn man ganz konkrete Hinweise hat, wohin die Reise gehen soll. Und dann verändert sich auch Haltung, weil wir müssen ja auch eins sagen, Führungskräfte sind ja nicht per se ablehnend diesen Themen gegenüber, aber sie brauchen einfach Unterstützung, konkret ihre Themen auch und auch vielleicht mal so das ein oder andere Mal eine Betreuung zur Seite und den Hinweis, du stehst auch nicht alleine mit dem Problem da. Und naja, unterstützt dann, ich sag mal, durch Betriebsrat, Geschäftsleitung, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir können da nur von profitieren. Das sind ganz entscheidende Punkte, glaube ich, um das Rad mal so richtig ans Laufen zu bringen. Von diesen 500 Milliarden Euro, die für Gesundheit ausgegeben werden, davon fließen 600 Millionen, 630 etwa, in Prävention. Also 630 Millionen zu 500 Milliarden. Das sind nicht mal 2 Promille, 0,2%.
Tja, denk mal an dein Auto. So, als würdest du dein Auto jedes Jahr immer für tausende Euro reparieren, aber nie in die regelmäßige Wartung investieren. Und ich meine, das ist ja ein Thema, das versteht jeder, dass er sein Auto zum Wartungsdienst bringt oder dass eine Maschine gewartet werden muss, leuchtet jedem ein und wird auch gemacht.
Ja.
Das ist ja auch nichts anderes als Prävention. Ja, weil in dem Moment, wo ich da etwas tue, auch Geld ausgebe etc., habe ich ja nicht einen Schaden oder ein Problem, was die lösen, sondern ich sorge einfach dafür, dass es weiter gut läuft und dass nichts kaputt geht.
Was spannend dabei ist, dass auch dieses System im Speziellen, aber auch andere, auch bei, ich sag mal, schon ungesunder Körperhaltung auch schon Signale senden. Auch da sicherlich ein Akzeptanzthema, aber vor allen Dingen geht es jetzt eben hier nicht nur um eine Leistungshilfe, also ich kann dann eben auch die schwereren Gewichte auch überhaupt wirklich tragen, sondern eben auch tatsächlich eine Sicherheitsinnovation, aber auch natürlich eine riesengroße Entlastung für körperliche Beschwerden dann eben oder Entlastung des Körpers.
Ja, und das hat sich in den ersten Praxiseinsätzen schon gezeigt. Rückenbeschwerden nehmen ab, Krankmeldungen gehen zurück. Motivation steigt dann natürlich auch. Das ist ja so ein bisschen, Superman-Gefühl, ja? Dass die Leute fühlen sich auf einmal, als hätten sie eine Superkraft. Und das ist ja nicht nur nice to have, sondern das ist ja auch wirklich messbar.
Auf der anderen Seite sehen wir eben auch so viele Bestrebungen, dass man eben Gesundheit auch als den zentralen Performance-Faktor auch sehen kann und sollte. Und das ist dann eben auf der, ich sag mal, gerade auf der Organizational Performance Stage zum Beispiel auch viele Beiträge dazu gab, wie Gesundheit sozusagen als Basis für Leistung auch eben dient.
Aber dann geht dann noch der Weg auch in die richtige Richtung.
Da geht er auf jeden Fall.
Am Ende macht es doch gar keinen Sinn mehr, das zu trennen. Denn man würde ja sonst darstellen wollen, dass das ganze Thema Gesundheit, Corporate Health, nichts zu tun hat mit der Operational Performance, sondern es gehört eigentlich ins Herzstück des Ganzen. Und das hast du, glaube ich, auch wahrgenommen, habe ich auch wahrgenommen an Gesprächen, die wir dort auch geführt haben, dass das der Wunsch steigt, diese Themen präsenter zu haben und auch verzahnter zu haben mit anderen Themen, ja, weil die hängen ja doch sehr eng zusammen.
Es ist ja liegt ja irgendwie eine Art Depression auch über Deutschland, vielleicht sogar der ganzen Welt. Das merkt man ja irgendwie. Wir müssen da rauskommen, ja. Wir müssen das auch selber mal anpacken, glaube ich. Und das Spannende finde ich, dass in diesen beiden Reports eigentlich, wie gerade schon angedeutet, eigentlich den gleichen Tenor hören. Ne? Also es geht hier nicht um einzelne Personen, nicht um einzelne Maßnahmen, sondern es geht hier wirklich um eine Gesamtansicht, die man ernsthaft anpacken muss. Und Das wird sehr deutlich, finde ich. Und das ist uns ja auch so wichtig.
Naja, und die Herausforderung wird auch klar, da, wenn wir mal diesen Begriff nehmen, holistische Gesundheit, kann ja auch anders, aber es ist ein großer Begriff, aber das Interessante ist ja, das fängt oft bei ganz kleinen Dingen an. Ja, ja, wie Verlässlichkeit, Anerkennung oder auch Klarheit in der Arbeit, in der Aufgabe, in der Verantwortlichkeit.
Ja, das dritte Thema, Vergütung, Compensation dort genannt. Klar, ne, natürlich spielt Bezahlung eine Riesenrolle, aber wie auch dort geschrieben wird, nochmal festgestellt wird, eben nicht nur die Höhe der Bezahlung, der Vergütung, sondern auch vor allen Dingen die Fairness und die Transparenz, also Pay-Gerechtigkeit sozusagen. Und das ist tatsächlich dort auch beschrieben als wirklich ein starker Treiber für Motivation.
Ja, und das zeigt sich auch da als harte Evidenz, dass Mindeststandards, ja, also wie existenzsichernder Lohn, direkt natürlich auch auf die mentale Gesundheit einzahlen. Mhm. Ja, Punkt 4. Energie. Pausen, Schlaf, kleine Erholungsschleifen. Ohne Energie läuft gar nichts. Mikropausen oder gute Schichtpläne haben sofort eine spürbare Wirkung.
Wir leben ja in einer extrem volatilen Welt und auch mit Faktoren, die man ja kaum mehr beeinflussen kann. Und ich glaube, der wesentliche Punkt, und da kommt eben auch das Thema Arbeitszeitgestaltung rein, ist eben nicht dieses, wir müssen mehr arbeiten, sondern wir müssen flexibler arbeiten. Ne, wir müssen, wenn viel zu tun ist, mehr machen, wenn wenig, weniger. Ne, wir haben Kunden, die haben eigentlich Aufträge und dann steht eine Woche das Band still, weil halt irgendein Artikel nicht zugeliefert wird, den ich in der Produktion brauche, ja, und so weiter. Und deshalb sage ich eben auch immer, diese 42 Stunden Arbeit macht überhaupt keinen Sinn, weil in ganz vielen Fällen würde ich das gar nicht abrufen und würde eigentlich nur bezahlte Lehrzeit erzeugen. Mhm. Ich glaube eben auch, dass diese Art der Flexibilität irgendwann nicht mehr zentral steuerbar ist.
Ja.
Sondern ich bin darauf angewiesen, dass Leute eigenverantwortlich im Team, wie auch immer, entscheiden, wie sie jetzt mit gewissen Situationen umgehen.
Das heißt, das Thema Partizipation spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn dann Feinanalyse-Workshops zum Beispiel gemacht werden, da dann auch immer Vertreter aus unterschiedlichen Beschäftigtengruppen mit dabei zu haben und mit ihnen entwickeln. Ich sagte gerade Azubis ja eben nicht, wie wir es früher gern gemacht haben. Wir wissen doch, was die beschäftigen. Wir waren ja auch mal jung und da erinnert sich jeder und dann wissen wir, was die brauchen. Nee, das klappt nicht, sondern das meine ich mit Gesundheitsdialog. Dauerhaft im Gespräch bleiben und zeigen, dass es wichtig ist. Letzte Woche Freitag war der internationale Tag der mentalen Gesundheit. Und das vor 10 Jahren hat das keiner im Unternehmen wahrgenommen oder wir haben nicht drüber gesprochen. Seit 4, 5 Jahren machen wir Aktionen dazu.
Ja, das war das letzte Zitat. Das war das erste Jahr, die ersten 50 Folgen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt neugierig, bleibt kritisch und mutig. Denn wie ihr wisst, gesunde Arbeit ist kein Zustand, sondern eine Haltung. Ganz lieben Dank fürs Dabeisein und ja, auf die nächsten 50 Folgen würde ich sagen. Habt eine gute Woche und bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.